Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Eigentlich ist es eine ganz normale Unterrichtsstunde. Für die Schüler genauso langweilig wie für den Lehrer, Timo Trippke. Aber dann passiert ja doch was durch einen Zufall nämlich. Timo Trippke malt einen Kreis an die Tafel. Und zwar malt er einen perfekten Kreis. Also so richtig rund ist der. Und ein Video davon gelangt ins Internet. Timo Trippke, der wird daraufhin zum Internetphänomen. Für ihn ist das der Beginn einer zweifelhaften Medienkarriere. Das ist das, was passiert, so grob gesagt, im neuen Roman von Felix Scharlau. Du bist es vielleicht, so heißt diese Mediensatire. Und vor der Sendung haben wir gesprochen mit dem Autor. Hallo zum Corso-Gespräch, Felix Scharlau.
Hallo, Herr Reimann.
Also Videos, die viral gehen, die kennen wir alle. Aber wer diese Menschen eigentlich sind und ja, ob die damit überhaupt einverstanden sind, dass sie zu sehen sind, dass die ganze Welt sie sieht, darüber macht man sich eher wenig Gedanken. In ihrem Buch, da trifft es nun also diesen Timo Trippke, einen Lehrer, Anfang 40 ist der. Und wie steht er denn eigentlich zu unserer digitalen Gegenwart, in der er nun lebt?
Ich glaube, er nimmt sie gar nicht groß wahr. Also er ist so ein bisschen so ein Gestriger, irgendwo stehen geblieben. Also er hört zum Beispiel noch Kassetten und mag Depeche Mode auf CD in seinem Autoradio. Aber er ist im Prinzip dieser neuen digitalen Welt völlig verschlossen und findet da nicht statt. Kein Social Media, nichts.
Und dann wird er eben plötzlich zu einem Star und er wird durch die Medien gereicht. Also Radios dabei, Print, Fernsehen, Internet natürlich. Und erst ist er ganz oben und dann irgendwann ganz unten. Und für jede Karrierestufe, die es runtergeht, gibt es auch ein Medium, das diese Phase ausschlachtet. Also so vom Lehrer-Quiz-Show-Duell, das erinnert ein bisschen an Wer wird Millionär, bis hin zum Dschungelcamp. Und Sie schreiben da an einer Stelle über die Medienbranche in Ihrem Buch »Das Parkett für korrumpierte Leute«. Ist es wirklich so schlimm?
Nee, das ist natürlich schon die Figurensprache. Das ist seine Wahrnehmung als jemand, der das eigentlich gar nicht erleben will. Das ist ja das Besondere, dass ich versuche, diese 15 Minuten Fame, die ja jeder haben will, da schließe ich mich auch gar nicht aus, dass ich die quasi so ein bisschen umkehre, also dieses Warhol-Prinzip. Und zwar jemandem 15 Minuten Fame gebe, der wirklich absolut überhaupt keinen will. Also er will ja eigentlich nur seine Ruhe haben. Und deswegen ist er natürlich dann zwischenzeitlich auch sehr gereizt und genervt. Aber das spiegelt jetzt nicht so ganz meine persönliche Wahrnehmung wider.
Aber wie sehen Sie das denn? Also Sie selbst arbeiten in der Medienbranche. Sie haben geschrieben für Spiegel Online, haben für verschiedene Musikzeitschriften gearbeitet. Geht es da nicht vielleicht ein bisschen seriöser, ein bisschen netter, ein bisschen moralischer zu?
Ja, das kommt aufs Medium an. Es gibt viele, wo das vielleicht nicht so der Fall ist, aber natürlich geht es seriöser zu. Aber eins betrifft alle Medien, egal ob das jetzt die Bild-Zeitung ist oder das Intro-Magazin, für das ich früher geschrieben habe. Wenn da eine Story ist, dann will man die machen, wenn sie zu einem passt. Und das taucht eben in dem Buch auch auf, dass wenn dann jemand stolpert und fällt im Zuge von so einer Karriere, dass dann eben auch das beleuchtet wird. Ne?
Ja, und wie ist es mit Ihrer aktuellen Arbeit? Also Sie betreuen die Social-Media-Kanäle für die Heute-Show. Und wenn Sie da mit Memes arbeiten zum Beispiel und Timo Trippke, der wird ja zu einem Internet-Meme auch irgendwie. Wenn Sie da nur mit Memes arbeiten, gibt es da auch Grenzen, also so etwas wie Persönlichkeitsrechte, die Sie beachten?
Natürlich, klar. Also das ist bei der Heute-Show ist das natürlich generell sehr, sehr wichtig. Da wird Fotorechte und so weiter, das wird alles sehr korrekt gemacht. Und ich würde das auch privat zur Hand haben wollen, weil diese Meme-Kultur ist ja wirklich sehr interessant. Das ist ja im Prinzip eine Graswurzelkultur, vielleicht sogar das spannendste Phänomen der Zeit, wenn man es mal ganz übertrieben sagen will. Das finde ich hochinteressant, weil es tatsächlich eine Underground-Kultur ist, auch ein Stück weit. Und da kommen diese Images, die man da kennt, die sich dann immer wiederholen, neu beschriftet werden, irgendwelche Fotos. Das sind ja ganz oft Privatfotos und man weiß wirklich nicht, wo sie herkommen. Es gibt da ganz gute Quellen, aber im Prinzip meistens wurde da niemand gefragt, sondern das wird einfach gemacht und verselbstständigt sich. Und natürlich ist da auch was Kritisches mit dabei. Mhm. Und das geschieht in dem Roman ja genauso.
Ja, ist denn Ihr Buch als Kritik zu verstehen?
Also die Anmerkung gab es schon mal im frühen Stadium des Buches, als ich das jemandem gezeigt habe und der meinte, ich wolle der Gesellschaft den Spiegel vorhalten. Und das ist mir wirklich nicht übel aufgestoßen. Wenn das da drin stand, dann kann man das so lesen, aber mir hat es nicht gefallen. Ich habe mich dann panisch dran gesetzt und versucht, das rauszunehmen wieder aus dem Buch. Also die Stellen, wo man das meinen könnte, weil ich im Prinzip eine Geschichte erzählen will. Also ich will mich jetzt nicht irgendwie zurücklehnen und sagen, das bedeutet alles nichts, aber eigentlich versuche ich eine Geschichte zu erzählen. Und meine eigene Position zu Reality-TV-Formaten, die ist gespalten, genauso wie sie zu Social Media generell ist. Ich lebe das, ich arbeite in Social Media, aber ich bin sehr froh, wenn ich abends nicht noch Twitter aufmache, weil es mich auch nach ein paar Stunden einfach wahnsinnig macht.
Was macht Sie wahnsinnig?
Ganz viele Sachen. Der Narzissmus, der Unfassbare, den wir alle in uns haben ein Stück weit, aber der vielleicht bei Social Media so ein bisschen so ein Selbstzweck geworden ist.
Timo Trippke, der hatte eigentlich diesen Narzissmus nicht so sehr. Aber nee. Wie sah das aus mit den Leuten, denen Sie begegnet sind als Musikjournalist zum Beispiel?
Das ist eigentlich ein bisschen der Ursprung des Romans, wenn man so will, zumindest was diesen Teil der Erzählung anbelangt, dass ich super interessant fand damals. Also Intro, muss man sagen, das war ja ein Underground, also war ein großes Musikmagazin, aber es hat Underground-Musik auch beleuchtet, genauso wie riesige Bands. Und dadurch habe ich erlebt, dass ich Künstler interviewt habe, die in Deutschland 200 Platten verkauft haben und gerade erst neu waren. Und ich war in L.A. und habe Joaquin Phoenix interviewt. Mhm. Also diese Spanne gab es. Und ich fand es sehr interessant, weil man ja gemeinhin denkt, dass je größer der Künstler ist oder der Star, desto arroganter tritt er auf. Und das stimmt gar nicht. Es ist tatsächlich so, dass kleine Bands beispielsweise oder Künstler viel verunsicherter sind und sehr arrogant rüberkommen mitunter und große ganz lässig sind. Also man erlebt da alles im Prinzip. Aber interessant fand ich daran, dass offensichtlich, sobald man gesichtsprominent ist, dass das was mit einem macht. Es verändert einen, weil die Außenwahrnehmung eine andere wird. Aber da hat bestimmt jeder Gesichtsprominente seine Strategie, wie er mit umgeht. Und manche schaffen es besser und andere schlechter. Und das war eben auch so ein bisschen sowas, was ich ausloten wollte in dem Roman.
Ja, gesichtsprominent, sagen Sie. Ist ja auch interessant, weil dieser Timo Trippke ist ja ein Star eines neuen Typus. Also der hat eigentlich nichts geleistet, außer diesem Zufall. Er hat diesen runden Kreis gemalt.
Ja.
Und da reiht er sich nun ein in viele Internetberühmtheiten, die vielleicht gar nichts geleistet haben, außer bekannt zu sein. Also anders als Musiker, die früher noch ein gutes Album vielleicht rausbringen mussten, irgendwas geleistet haben mussten. Also ja, es gibt eine Person in diesem Buch, die betrauert eigentlich diese Entwicklung. Trauen Sie da auch ein bisschen mit?
Nee, eigentlich nicht. Also natürlich schätze ich jetzt privat beispielsweise einen Musiker oder einen guten Autor mehr, weil ich seine Kunst toll finde und das, was er gemacht hat. Aber ich stehe jetzt nicht auf dem Standpunkt, er muss sich das jetzt so protestantisch verdienen oder so. Auch das wieder ist die Zeit, in der wir leben. Ich finde es natürlich relativ bizarr. Deswegen habe ich mir auch so etwas Bizarres ausgesucht wie diesen Kreis. Da habe ich auch lange drüber nachgedacht, was das jetzt sein könnte eigentlich. Und es wird ja auch nie erklärt in dem Buch, woher er das kann und warum er es macht, aber er kann es halt. Und es ist im Prinzip ist das ein Stellvertreter. Das steht für gutes Aussehen auf Instagram oder die perfekte Inszenierung. Das steht für vieles heutzutage.
Ich habe den Titel Du bist es vielleicht in dieser Hinsicht auch so ein bisschen als eine Warnung gelesen. Du bist es vielleicht, dich könnte es auch treffen mit dem Medienruhm. Und würden Sie es sein wollen, so ein Internetstar?
Ja, ich halte es da mit Tokotronik. Wer die letzte Platte kennt, da gab es einen Song Electric Guitar und da beschreibt Dirk von Lotz so sehr, sehr stark seine Jugend im Kinderzimmer, wie er Gitarre gespielt hat und sich auf den Bühnen der Welt gesehen hat schon. Und so war ich auch. Also als Jugendlicher hatte ich das ganz, ganz stark. Berühmt sein, da habe ich von geträumt, wie vermutlich viele Jugendliche. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob es so erstrebenswert ist.
Felix Scharlau, Autor des Buchs Du bist es vielleicht, erschienen im Ventil Verlag. 264 Seiten für 15 €. Vielen Dank für das Corso-Gespräch.
Dankeschön.